Das Fahrstuhlteam. Es war einmal ein Fahrstuhlteam. Ein Wunder, dass die Fans nicht fliehen. Mal geht es rauf, mal geht es runter und trotzdem bleiben alle munter. Ein Manager, der dieses sah, stand eines Sommers plötzlich da. Er tauschte ein paar Spieler aus und wollte direkt hoch hinaus. Wohin der Fahrstuhl sie nun schickt, hängt ab, von welchem Knopf man drückt. Drum bleibt jetzt dran und lasst euch sagen, wir werden den Experten fragen. In Köln bleibt alles wie im Alten, sie wollen doch nur die Klasse halten. Und nicht nur Hennes hat hier Bock auf Trainer Lukas Kwasniok.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Anton.
Habe ich zu viel versprochen?
Nee, es hat mich sehr entzückt.
Berührt auch ein bisschen.
Berührt auch ein bisschen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, komplett aus eigener Feder oder hat da künstliche Intelligenz geholfen?
Es ist so. Ich musste in meiner Schullaufbahn, glaube ich, so 2-3 Gedichte auswendig lernen. Und Christian Morgenstern hat mal den Lattenzaun gedichtet. Und das ist der Lattenzaun von mir neu interpretiert.
Stark, Alter. Ja, gibt mir viel.
Richtig.
Anton hat heute gesagt, er hat ein Intro vorbereitet, was er gerne feuern würde. Hat sich gerade hier noch selber die Bürde auferlegt zu sagen, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann verliert sein Zauber. One Take Wonder, das Ding durchgerattert und es war nicht zu viel versprochen, Anton.
Und weißt du, warum ich es gemacht habe?
Nee.
Schlechtes Gewissen. Ich habe gestern gesagt, Köln Top 3 Abschiedskandidaten. Ich musste mich irgendwie wieder gut mit dem Verein stellen.
Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Aber apropos gut mit dem Verein stellen und hin und her. Ich wünsche mir sowieso, dass ein Verein wie Köln die Klasse hält und nochmal mehr nach heute, weil das sei auch mal gesagt, vor Ort herzallerliebst, wirklich alle, ja, mit denen wir zu tun hatten.
Ja, total. Also sowohl Spieler, Funktionäre, Mitarbeitende, so, es war echt eine super runde Sache, schöner Sommertag da in Bad Waltersdorf und wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, haben auch einiges gesehen, wovon wir euch jetzt in aller Ruhe berichten können.
Wir hatten eine sehr gute Zeit, deswegen müssen wir jetzt auch tanken können, dass wir hier auf Fahrer- und Beifahrersitz in der Karre hocken, bei gefühlt 32 Grad in diesem Auto.
Ja.
Und jetzt den Podcast für euch aufnehmen.
Für eure Meldung.
Solange der Ton am Ende clean ist für euch, machen wir das ja gerne.
Ja, für eure Meldung rechts rangefahren, wie Plättigol. Transferzeit ist unsere Zeit.
Understand. Alright, also ich glaube, dass wir hier heute den ersten FC Köln behandeln, brauchen wir jetzt keinem mehr erzählen. Es ist der nächste Club-Podcast, wir gehen in die nächste Runde und würden erstmal kurz ein bisschen übers Training schnacken, Anton. Eine Sache, mit der ich mal reinstarten würde und wo ich gerne an dich direkt übergebe, ist, dass uns direkt aufgefallen ist, im Vergleich zu St. Pauli gestern, wo wir auch im Podcast gesagt haben, viel schnell umschalten, wenig Ball am Fuß haben, noch wenig auch mit Gegnerdruck gearbeitet und solchen Geschichten. Das sah heute ganz anders aus. Köln, mhm, super viele Spielformen, Team gegen Team gespielt, sehr viel Auflösen auf engem Raum, sehr viel letzte Aktionen vor dem Abschluss trainiert und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, so, das soll jetzt nicht heißen, dass ich mich irgendwie um 180 Grad drehe und das Ganze im Liga-Vergleich sofort super anders sehe, aber ich hatte das Gefühl, der Ball läuft da echt schon sehr gut.
Der Ball läuft echt sehr gut. Und was mir angenehm aufgefallen ist, weil mir was ich in den letzten Jahren als Köln-Fußball gesehen habe, war Steffen Baumgart-Fußball. So, ja. Das ist das, was noch irgendwie am präsentesten connected ist. Klar, Strube hat natürlich in der zweiten Liga notgedrungen, beziehungsweise weil man spielerisch und qualitativ einfach eines der Top-Teams gewesen ist, mehr mit Ball machen müssen und da auch eher einen sehr sicheren und ballbesitzhaltenden Ansatz gewählt. Aber ich finde, Kwasniok, der ja auch schon Paderborn gezeigt hat, dass er nach vorne möchte und Ball am Fuß haben will, hat das jetzt auch in Köln schon rübergebracht und deswegen bin ich nach heute auf jeden Fall ein bisschen gespannter auf die Kölner. Ich erwarte mir nicht unbedingt viel mehr, aber ich bin gespannt.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, ich bin ein bisschen weniger Pessimist als du, was den FC angeht. Vielleicht rührt es auch daher, dass ich es mir so sehr wünsche, aber es war auf jeden Fall sehr ansehnlich heute. Es waren auch schon so ein paar kleine Learnings dabei. Also zum Beispiel habe ich vorher einen Kainz echt langsam auf einem absteigenden Ast gesehen, mit viel junger Konkurrenz, die nachkommt, mit zuletzt schon weniger Spielzeit. Wir erinnern uns beide an die Erstligasaison, in der du ungefähr 30 Millionen mit dem Mann verbrannt hast vorletztes Jahr. Es war nicht unbedingt seine Zeit in letzter Zeit. Heute wurden dann aber zum Beispiel hinten raus auch Standards trainiert, wo er wirklich jeden Einzelnen mit rechts und Johanneson mal hier und da einen mit links dann an der Ecke und sowas genommen hat. Und auch wenn es noch lange hin ist bis zur Saison, du würdest jetzt niemanden da die ganze Zeit an den ruhenden Ball stellen, wenn du weißt, alles klar, das ist eigentlich mein dritter Mann auf der Position.
Ja, also safe.
Kainz zum Beispiel würde ich dementsprechend direkt ein bisschen interessanter finden, grundsätzlich wegen diesem Standardfaktor, aber auch was dann so die Chancen oder die Nähe zur ersten Elf angeht. Haben wir ansonsten noch was so an Kleinigkeiten mitgebracht, was wir jetzt vielleicht, wie zum Beispiel den Standardschützen, nicht unbedingt eh besprechen gleich.
Aber. Ja, Bench, du bist jetzt trainingstechnisch ganz hinten eingestiegen. Willst du vielleicht für die Jungs und Mädels auf der anderen Seite des Podcasts einmal von vorne durchgehen, was wir heute gesehen haben?
So machen wir es. Also, wir haben heute gesehen, bisschen Erwärmung, bisschen Spaß, bisschen Hihihaha, bisschen Leibchen und Hütchen grabben im 1 gegen 1 und solche Geschichten. Vorher wurde sich im Zelt natürlich erwärmt, ein paar Stabis gemacht, das übliche Programm. Ansonsten, jetzt musst du mir vielleicht sogar mal auf die Sprünge helfen, weil mein Langzeitgedächtnis ja nicht das allerbeste ist, haben wir eigentlich fast nur Spielform gesehen.
Also Spielform 3 gegen 2, genau, 2 gegen 3.
Genau, die erste, das war sogar 3 gegen 3, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube sowohl als auch. Recht. Ich glaube 3 gegen 2, offensiv Überzahl.
Ja, offensiv Überzahl, 3 gegen 2, auch da gerne mal in der Story vorbeischauen, da haben wir 1, 2 oben. Da war echt richtig Zug drin. Also da war wirklich Ball raus, nächster Ball rein, andere Seite. Ball raus, nächster Ball rein. Das war schon, da war 20, 30 Minuten richtig Action drauf. Mhm. Dann wurde auf eine etwas größeres Form eine Spielform gespielt. Die eine Mannschaft wirklich auf Tor gespielt. Die verteidigende Mannschaft dann eher so mit langem Ball auflösen und Richtung Kontertore. Aber im Prinzip ja auch relativ großes Feld schon. Ich weiß nicht, ob es sogar 11 gegen 11 war, aber da war auf jeden Fall gut was los auf dem Platz. War jetzt noch nichts, wo man so formationstechnisch super viel draus lesen konnte, aber war auf jeden Fall viel schon in Richtung teamtaktische Geschichten. Dann haben die Jungs sich tatsächlich auch, glaube ich, 20 Minuten an der Tafel aufgehalten und vor allem die Standards besprochen, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Und dann wurde auch wirklich nochmal so 15, 20 Minuten an den ruhenden Bällen gefeilt. Also da waren so ein, zwei einstudierte Geschichten dabei, auch da dann immer noch mit tendenziell auflösen und Kontertor machen. Aber ja, insgesamt Standards, wie gesagt, die auffälligste Geschichte. Natürlich wird ein Ache gesucht, natürlich wird ein Hübers gesucht, aber an den ruhenden Bällen standen Kainz und Johanneson, die ich dann so als potenzielle Standardschützen erstmal mitnehmen würde.
Ja, auch wirklich sehr gleichmäßig verteilt. Also Ansatz war da ganz klar, Kainz schlägt zum Tor, Isak schlägt zum Tor mit links, mit rechts und Halbfeld war dann immer vom Tor weg. Also
ja.
Kainz von rechts mit rechts und Isak von links mit links.
Ja.
Oder war überwiegend vom Tor weg. War schon beides mit dabei, da gehen beide hinschauen. Genau. Aber,
ja, weil ich eben auch gesagt habe, und jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht, aber es war schon so, dass Kainz von der linken Halbfeldseite auch noch ein paar genommen hat und Johanneson dann von rechts, aber nur noch die Ecken, würde ich jetzt auch nicht zu viel draus oder rein interpretieren. Kann auch sein, dass einfach gesagt wurde, ey, wir machen jetzt noch 5 Minuten deswegen lässt du die jetzt mal weg.
Das Wichtige ist, wir wissen, beide gehen hin, wenn der Ball liegt.
So ist es. So viel zum Training an sich. Weitere Eindrücke werden gleich sicherlich noch in unseren Einordnungen einfließen. Aber bis dahin sollten wir erstmal die Testspiele besprechen, Anton. Und da fangen wir an mit einem 7-1 gegen den Oberligisten aus Bergisch Gladbach zu Beginn der Vorbereitung. Meiner zweimal gehüttelt. Tigges, Ache, Bourrier aus der eigenen U21, genauso wie Haschaoui und Luca Waldschmidt die Schützen gewesen. Ordentlicher Auftritt, standesgemäß relativ hoch, den deutlich niedrigklassigeren Verein geschlagen, jetzt aber auch nichts Wildes, oder?
Jo, von dem 7-1 habe ich tatsächlich auch so 20, 30 Minuten gesehen. Das fand ich ehrlich gesagt sehr zäh und so, das kam schleppend in den Gang, aber im Endeffekt hast du halt am Ende, wie du gesagt hast, standesgemäß deine Aufgabe erledigt, dein Ergebnis erzielt. Erstes Spiel, brauchst du nicht viel drauf geben. Da hat glaube ich noch Carstensen auf rechts gespielt und Telle Dreierkette rechts hinten. Das fand ich so ein bisschen uneingespielt, unrund, muss aber auch sagen, dass beide nicht die Spieler werden, die das in der Saison regelmäßig zocken. Telle, einer von den Young Guns, die tatsächlich, wie wir es von einem Kickbase-Manager, der auch am Start war, der Tom, genau, mit dem wir ein bisschen geschnackt haben, der gesagt hat, ey, U23, Bourrier auch mit am Start, die sind schon wieder abgereist. Das heißt, da wurde jetzt wirklich nur mit dem vermutlich finalen Kader, bis auf, sollte sich nochmal Neuzugang technisch irgendwie ein oder zwei Sachen ergeben, wurde da vor Ort trainiert.
So ist es. Zweites Testspiel, 2-2 gegen die Fortuna aus Köln. Regionalligist, Gazibegovic und Kainz per Elfmeter da, die Schützen. Auch nochmal was wir mitnehmen, Kainz am Elferpunkt. An sich aber auch da, also da habe ich nichts gesehen. Ich weiß nicht, hast du da was gesehen, Anton, aus der Partie? Nee,
von dem Spiel habe ich ehrlicherweise gar nichts gesehen. Aber dass Kainz schon wieder so am Standards-Taken ist, das macht ihn, glaube ich, interessanter, als ihn viele gesehen haben. Weil er ja auch in der Zweitligasaison hinten raus nicht mehr, also hinten raus, extrem hinten raus, Spieltag 33, 34, da erinnere ich mich, da waren zwei Banger dabei, aber insgesamt hat der, glaube ich, auch nicht mehr volle Minuten da mitgenommen, deswegen kann man den, denke ich, schon doch auf dem Schirm haben, dass er zumindest für den Anfang ein verhältnismäßig interessanter Kickbase-Spieler sein könnte.
Auf jeden Fall jemand, wo man sagen könnte, ey, wenn ihr so spät startet, dass eh die Informationslage überall schon so gut ist, dass jeder aus der Liga jeden günstigen Spieler auf dem Zettel hat, der irgendwie super krasse Perspektive hat, dann könnte keins einer sein, wo vielleicht die Meinungen noch ein bisschen auseinandergehen, der wirklich ein solides Gamble-Objekt ist, wenn ihr darauf spekulieren möchtet.
Und die ersten beiden Spiele der Freiburger sind im Übrigen vor der ersten Pause.
Halt, stopp, der Kölner.
Der Kölner, weil die gegen Mainz am ersten Spieltag spielen, war ich bei den Mainzern.
Du hast Freiburg gesagt, Digga, was
ist
denn mit dir
los? Zweiter Spieltag ist Freiburg.
Ja, aber
so,
du hast...
So, jetzt habe ich gerade alles einmal durchgemischt. Freunde, Sauerstoff im Auto wird langsam knapp. Nein, so, Köln, erster Spieltag in Mainz, zweiter Spieltag zu Hause gegen Freiburg. Beides keine Übermannschaften, klar über dem FC angesiedelt, wenn man jetzt vergleichen würde, aber das sind Teams, gegen die du auch mal Punkte holen kannst.
Absolut, ja. Gut, that being said... Gehen wir weiter zu den Tests, die noch anstehen werden. Die gehe ich gerade einfach nur einmal durch, verliere ein, zwei Worte dazu. Am morgigen Freitag ist es dann, wird gegen Leicester City getestet, dann am 30.07. gegen den Siegburger SV, nochmal einen Oberligist. Am 3.08. sucht man sich wohl noch einen Testspielgegner aus der ersten österreichischen Spielklasse vornehmlich, gegen den man testet, während am 9.08. dann der fast finale Test gegen Bergamo ansteht. Am Tag drauf, am 10.08. sucht man nämlich auch noch einen Gegner, wo wir aber davon ausgehen, dass man nach dem Härtetest gegen Bergamo da eher nochmal zusieht, alle an die Pucke zu kriegen und da nochmal alle aufgaloppieren zu lassen. Und dann ist am 17.08. die erste DFB-Pokalrunde, wo man gegen Regensburg den neuen Drittligisten startet.
Yes, ich finde Bergamo und Leicester sind vor allem nochmal Spiele, bei denen man sehen wird, ob die Spielphilosophie von Kwasniok in Köln greift und ob man sich da eventuell auch einen Ticken mehr Rohpunkte als bei einem klassischen Aufsteiger erhoffen kann. Aber das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.
So ist es. Testspiele abgehakt. Ich glaube, das ist jetzt eines der Teams bislang, wo wir mit die wenigsten Eindrücke aus bisherigen Tests sammeln konnten, weil einfach A, noch nicht die ganz hochklassigen Gegner dabei waren und B, auch einfach noch nicht die Ergebnisse und die Spielausgänge oder die taktischen Veränderungen dabei waren, wo man sagt, jo, das ist das ganz große Learning. Wie gesagt, mit Abstrichen in der Causa Kainz, was wir jetzt aber auch lang genug besprochen haben. Wir machen weiter mit dem Transferkarussell. Beginnen natürlich wieder mit den Transfers aus dem Verein heraus, Defensive bis zur Offensive und starten mit Finkgräfe, nach Leipzig gewechselt. Was halten wir davon?
Überrascht uns. Das halten wir davon. Überrascht uns, weil Finkgräfe in Köln nicht Platzhirsch gewesen ist und jetzt mit David Raum natürlich einen namhaften Mitspieler vor sich hat. David Raum wird im WM-Jahr alles dafür tun, auf diesen Zug mit aufzuspringen, wird so wenig Minuten wie möglich abgeben. Ich sehe Finkgräfe keine andere Position spielen als einen flachen AV oder den Schienenspieler in Leipzig. Deswegen klar, Perspektive ist ihm geboten, aber er wird nicht viel spielen.
Sehe ich genauso. Bedeutet natürlich für Köln, dass du jetzt nicht mehr gut doppelt besetzt bist mit Paccarada und Finkgräfe auf der Seite. Ist auch eine Position, wo Tom auch meinte, dass man da noch mit einer Reaktion clubseitig rechnet. Aber auch da kommen wir dann später noch zu den Gerüchten, beziehungsweise dazu, dass da vielleicht auch einfach noch nicht wirklich klar ist, was passieren wird. Dann machen wir weiter mit Carstensen auf der anderen Seite. Letztes Jahr auch größtenteils ein Backup gewesen. Ist jetzt keine Personalie, die allzu schwer ins Gewicht fällt. Auf der rechten Seite hat man auch schon nachgerüstet. Kommen wir auch gleich zu. Können wir damit abhaken, oder?
Ja, Sir.
Dijan Ljubicic, deutlich wichtiger gewesen, abgewandert. Auch da hat man im Zentrum, ich würde fast sagen, Isak Johannesson als 1:1-Ersatz verpflichtet, den wir auch nochmal gleich hier kurz porträtieren werden. Ansonsten haben wir mit Olesen, Obos, zwei weitere Mittelfeldspieler, die auch nicht die allzu große Rolle gespielt haben. In der Sturmspitze hingegen Potocnik, junges Talent, was jetzt erstmal nach Essen verliehen wird. Und dann hat man aber mit Downs und Lemperle eigentlich die Top-Stürmer der letzten Saison verloren, neben Uth, wo aber absehbar war, dass man da auch reagieren muss aufgrund des Karriereendes. Und Anton, also wir werden gleich auf die Stürmer-Neuzugänge auch noch kommen. Trotzdem, Downs, Lemperle, schon ein Verlust, oder?
Schon ein Verlust, ja, aber finde ich, hat man mit Ragnar Ache ganz gut aufgefangen. Du hast mit Rondic und Tigges, finde ich, noch zwei zu ähnliche Profile dahinter. Also eventuell nochmal einen holen, der dir auch ein bisschen Tiefe geben kann. Aber ansonsten glaube ich, dass du trotz der beiden Abgänge offensiv weiterhin gut aufgestellt bist.
Absolut. Dann machen wir weiter mit den Neuzugängen, die natürlich für uns und euch Kickbase-Manager und Managerin deutlich wichtiger sind. Beginnen mit Ron-Robert Zieler, den ich jetzt, also ich sag mal so, wenn ich in die Saison gehe und keine Kohle mehr für einen Fänger habe, dann ist das einer der 500k-Keeper, die ich einpacken würde, weil er einer von zwei, drei Kandidaten ist, wo ich sage, oh, da könnte die Torwartposition schon mal zum Thema werden.
Ja, finde ich auch. Also das sind wie Frankfurt, wie Gladbach, wo du eine starke Nummer zwei hast. Auf jeden Fall Vereine, wo ich einerseits, wenn ich sage, ich habe gar kein Geld, und packe mir Nummer 2 rein, dann von denen. Wenn ich aber Kohle für einen normalen Keeper habe, für einen ersten Keeper, dann packe ich mir halt vielleicht nicht unbedingt die 1 von den Clubs rein, sondern gehe eben, keine Ahnung, auf einen Vasil, dann gehe ich auf einen, auf wen gehe ich noch? Auf einen Atubolu, dann gehe ich auf einen Damen oder sowas. Ja. Sowas, ja.
Alright, nehmen wir so mit. Ron-Robert Zieler mit 36 jetzt auch schon eher im Karriereherbst auf jeden Fall. Also der nimmt jetzt nochmal bei seiner alten Liebe beim FC ein schönes Bundesliga-Jahr mit. Dann wird sich zeigen, wie es weitergeht. Aber ist auf jeden Fall jemand, der da mal Druck von hinten machen kann, wenn es als Aufsteiger dann doch nicht so nach Plan läuft.
Yes.
Wir machen weiter auf der rechten Verteidigerposition. Habe ich schon gesagt, Carstensen weg. Sebastian Sebulonsen ist aus Brøndby gekommen. Rechtsverteidiger, reiner Rechtsverteidiger eigentlich. 2,5 Millionen Realmarktwert. Ist ein Spieler, der, glaube ich, Gazibegovic auf jeden Fall die Stirn bietet. Das hat sich auch bis jetzt schon so in den Eindrücken und den Gesprächen, die wir geführt haben, ja, ein bisschen verfestigt, das Bild, dass da gesagt wird, ey, das ist ein 50-50-Duell. Da hat vielleicht Gazibegovic gerade noch einen Stein im Brett, einfach dadurch, dass er länger da ist, das Team kennt, die Abläufe kennt. Aber Sebulonsen schon jemand, den man da auf dem Schirm haben könnte, wäre für mich jetzt mal vorweggenommen, Außenverteidiger, Aufsteiger. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt die super krasse Kickbase-Relevanz, deswegen eher uninteressant. Wenn aber super günstig und der kostet, glaube ich, im Moment so 3 Millionen plus minus, so, dann kann man den mal einpacken, um eine Position zu füllen am Anfang, wenn sich jetzt über den Rest der Vorbereitung andeuten sollte, dass er Gazibegovic in die Tasche steckt.
Ja, wir sprechen ja auch immer noch über Lukas Kwasniok als Trainer, der in der zweiten Liga gefühlt Chefrotateur gewesen ist. Also ich fand da den Kontrast auch immer spannend, weil natürlich hast du mit so starken Spielern im Kader wie einem Obermeier und wie einem Zehnter halt Jungs gehabt, die immer gesetzt gewesen sind, egal was ist, aber der Rest hat er komplett freigedreht, egal ob Dreierkette, ja, egal ob Sechser, egal ob offensiv, da war wirklich fliegende Wechsel noch und nöcher drin, deswegen wird es da, glaube ich, auch nicht so easy werden, in der Kölner Saison immer alle Positionen richtig auf dem Schirm zu haben.
Du hast absolut recht und das würde für mich bedeuten, Gazibegovic und Sebulonsen Finger weg einfach.
Yes, sir.
Wir machen weiter und sind im Mittelfeld angekommen. Isak Johannesson aus Düsseldorf verpflichtet. Standardspezialist, letztes Jahr über weite Phasen einer der besten Spieler oder der besten Mittelfeldspieler auf jeden Fall in der zweiten Liga gewesen. Super Impact gehabt. Ist jemand, der, wie eben schon gesagt, mehr oder weniger 1:1 für Ljubicic verpflichtet wurde, heute einige Standards genommen hat, auf der Doppel-8 eigentlich gesetzt sein sollte, wo wir dann natürlich gleich noch zu kommen. Ist für mich eigentlich an sich ein No-Brainer, wenn der Preis stimmt, weil wenn die Kölner punkten, dann wird er punkten. Und wenn die Teampunkte schwierig werden, ist er trotzdem einer, der die Fäden zieht und Standards nimmt. Also wäre so einer der wenigen, wo ich sage, selbst wenn es schwach läuft für Köln, könnte der ganz ordentlich durch die Saison steppen.
Ja, kostet halt 9,4 Millionen.
Nee, Quatsch. Also Preis ist dann Quatsch.
Okay, kostet 9,4 Millionen, hat letztes Jahr fast 4.000 Punkte in der zweiten Liga gemacht, 3.800 Punkte. Also das Potenzial, Punkte zu machen, ist also auf jeden Fall gegeben, aber wird in der ersten Liga eine ganz andere Nummer sein. Und Bench, was sagst du, punktetechnisch, was für ein Output ist von Johannesson zu erwarten in der Bundesliga?
Ich sage, Johannesson spielt dieses Jahr einen 70er-Schnitt, vielleicht ein bisschen drüber drunter.
Okay.
Und das finde ich sehr ordentlich. Ich würde dafür jetzt keine 10 Millionen ausgeben, weil dafür ist mir das Risiko zu hoch. Dann nehme ich mir lieber einen Innenverteidiger zur Hand, der so einen Schnitt spielt und 7 kostet. Aber deswegen habe ich gesagt, wenn der jetzt vielleicht einfach so noch ein bisschen an Marktwert verliert demnächst, für so 6, 7, 7,5 kann man den schon mal mitnehmen.
Ja, definitiv.
An seiner Seite erwarten wir Tom Kraus, der wahrscheinlich eher die Absicherung gibt, der bis jetzt schon ordentlich Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, aber auch immer wieder bewiesen hat, er ist nicht der 1A Kickbase-Punkter. Und deswegen für mich auch jemand, wo ich sage, was ist der im Moment wert, Anton? Der ist aktuell bei 5 Millionen. Boah, das wäre mir schon fast zu viel, muss ich sagen. Jo. Also so 3, 3,5 hätte ich jetzt gesagt, ja komm, pack ein. Aber mehr ist es nicht.
Ja, ich hätte gerade schon fast frecherweise gesagt, der hat mehr Bundesligaspiele als Kickbase-Punkte gemacht. Aber als defensiver Sechser einfach qua Position nicht unbedingt so krass relevant für Kickbase.
Genau, dann würde ich einmal im Doppelpack mitnehmen hier. Jakub Kaminski und Said El Mala. Die werden beide vornehmlich auf der linken Flügelposition oder Kaminski ja theoretisch auch noch auf der linken Schienenposition eine Alternative darstellen. Said El Mala, wir haben es alle mitbekommen, was der für ein Turnier mit der U19 gespielt hat. Der ist super interessant. Brighton lässt scheinbar nicht locker. Da ist auch noch irgendwie, steht noch im Raum, dass da 10, 15 Millionen gezahlt werden. Und wer weiß, ob dann vielleicht doch nochmal was passiert. Stand jetzt bekennt er sich klar zum FC, möchte da seinen nächsten Schritt gehen, kühlen Kopf bewahren. Und dafür hätte er auf jeden Fall das passende Szenario aus meiner Sicht nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass er direkt ein Stammspieler ist. Ich glaube, dass er immer Minuten bekommen wird und dass du natürlich darauf hoffst, dass er auch wirklich explodiert und da weitermacht, wo er aufgehört hat. Aber sowohl in Kaminski als auch in Elmala sehe ich Herausforderer, was vielleicht sogar noch ein bisschen zu vorsichtig gewordet ist, weil ich keins, wenn, knapp vor beiden sehe.
Mhm. Also bei Said Elmala sage ich, 6,2 Millionen sind Mondpreise. Der wird vornehmlich, glaube ich, erstmal von der Bank kommen. Deswegen sage ich da auf jeden Fall nicht einpacken bei Kaminski, der natürlich aus Wolfsburg kommt und dementsprechend auch einen Ticken höhere Ambitionen anmelden darf. Sehe ich schon, dass der immer wieder auch startet, seine Minuten bekommt, seine Minuten auch von der Bank bekommen wird. Und da sage ich, für so 3, 3,5 kann man am Anfang schon mal mitnehmen, um 11 Mann im Kader zu haben, die Punkte sammeln.
Absolut. Letzter relevanter Neuzugang für Kickbase stand jetzt Ragnar Ache. Ja, ist als ganz klarer Neuner, als ganz klarer Starter gekommen. Ist hier und da immer mal ein bisschen anfällig. Heute auch wieder einen draufgekriegt, kurz draußen gesessen. Hat einen Marktwert, der schon echt sehr, sehr ordentlich ist. Ich glaube 13 Millionen, 13,1, 13,2
ja, und das geht aktuell nicht.
Also das ist, werden wir später nochmal drüber sprechen. Aber mit Ragnar Ache, ich glaube, da haben wir es kurz abgerappt, wenn wir sagen, klarer Starter. Wenn die Kölner Tore schießen, wird Ache seine Finger im Spiel haben auf jeden Fall und da ordentlich hütteln. Wenn nicht, wird es auch ganz schnell ganz schwer.
Ja, ich finde, Ragnar Ache wird auch gar kein fatal schlechter Punkter sein. Aber 13 Millionen ist halt einfach zu viel für einen Stürmer von einem Aufsteiger. Aber ich hoffe trotzdem, dass der liebe Janni zupackt. Weil Janni sagt, Ragnar Ache war der beste Stürmer der zweiten Liga. Ragnar Ache hat die höchste Sprungkraft im ganzen Profifußball auf der Welt und überhaupt. Ragnar Ache ist der krasseste. Ich glaube, das ist so mit einer von Jannis Lieblingsspielern. Und wenn der dann Guilty Pleasure getrieben da zupackt und eventuell dann wirklich zweistellig Millionen rauspfeffert, das würde mir schon sehr schmecken.
Ja. Gehe ich komplett mit. Ich hoffe, Janni hört nicht rein. Und wenn, hoffe ich, dass er sich noch ein bisschen
mehr in seinem Janni Stolz gekränkt fühlt. Ja, Janni hört rein, schüttelt den Kopf und so.
Der fühlt sich dann hoffentlich in seinem Stolz gekränkt und langt noch mal mehr hin.
Was du für 13 Millionen für gute Mainzer Punkte bekommst.
Ja, zum Beispiel. Gerüchte machen wir auch noch kurz. Steffen Tigges, da ist scheinbar das Thema Paderborn, zweite Liga, heiß. Auch heute so drumherum ums Training haben wir hier und da ein bisschen was vernommen, was auch darauf schließen lässt, dass das auf jeden Fall wirklich ein ernsthaftes Thema ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Du hast eben schon gesagt, Anton, mit Rondic und Tigges hast du zweimal ein sehr ähnliches Profil im Kader. Grundsätzlich ist wohl auch noch eine Möglichkeit, dass man nochmal einen anderen Stürmertypen sucht, dann einen Neuner potenziell auch abgeben sollte, damit es einfach nicht zu voll wird. Deswegen Tigges, Paderborn, halte ich für realistisch. Ist wahrscheinlich dann eher so der Call in Richtung Zweitligamanager, bisschen aufpassen, was da auf der 9 noch passiert in Paderborn. Für Erstligamanager jetzt nicht der allzu große Impact, vielleicht jetzt nicht gerade direkt einen Tigges als Gamble einpacken.
Ja, für Zweitligamanager vielleicht einfach nochmal im Hinterkopf behalten, dass noch was passieren kann und man seinen Kader vielleicht nicht mit 3 Overpays schon komplett schließt, sondern da, wie gesagt, die Bereitschaft behält, nochmal zuschlagen zu können. Und die beiden offenen Positionen, wenn transfertechnisch noch was passiert, wären dann im Endeffekt Stürmer und linke Schiene, richtig?
Yes. Gut. Und vielleicht Innenverteidiger.
Oh ja.
Denn da kommen wir jetzt zu, beziehungsweise kommen wir gleich zu. Wir skippen jetzt mal noch nicht die Abgangsgerüchte, machen die auch noch schnell. Pakarada Brentford ist ein Thema. Hussein Basic Braga ist ein Thema. Martel, Florenz, Freiburg, diverse Interessenten ist ein Thema. Und Elmala Brighton haben wir schon gesagt. Bei Pakarada, Hussein Basic und Martel würde ich es jetzt mal so zusammenfassen, dass alle, ich sage mal so qua Wahrscheinlichkeit bei Transfermarkt und gängigen Portalen und so weiter und so fort, ein ernsthaftes Thema sind, also da so mit 40-50% Wechselwahrscheinlichkeit betitelt werden, was dann schon ja darauf schließen lässt, dass da ordentlicher Background gegeben ist, kann ich jetzt aber bei allen auch wirklich nur sehr, sehr schwer spekulieren, ob jetzt gerade Tendenz eher steigt oder fällt, dass da noch was passiert. Ich erinnere mich, Pakarada war zwischendurch auf einmal super heiß, jetzt flacht so ein bisschen ab. Bei Hussein Basic kommt immer mal wieder was auf, Martel auch mal hier, mal da, mal sonst wer. Also bei allen vielleicht auf dem Blick oder auf dem Schirm haben, dass ihr da jetzt nicht super dick reingeht und wenn, dann vielleicht eher vorsichtig preistechnisch mitnehmt, dass wenn sie wirklich aus der Liga gehen sollten, ihr da nicht direkt den riesen Loss mitnehmen müsst.
Glaubst du, Köln pusht darauf, jemand von denen noch abzugeben? Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass man abwartet, in einer guten Position ist und wenn das Angebot stimmt, sagt ja, einfach weil auch der FC braucht Kohle, glaube ich. Und ansonsten aber eigentlich sagt, nee, passt, gerade fertig, eher nochmal holen als abgeben.
Ja, denke ich auch. Ich denke auch, du bist in einer Position, wo du jetzt nicht unendlich Patte hast, aber wo du den Kader auch schon so fertig hast, dass du sagst, da brennt jetzt nicht völlig der Dachstuhl und du musst irgendwie noch zwei Spieler da und da holen. Deswegen sehe ich es ähnlich wie du, man wird warten. Ich denke, gerade Hussein Basic und Martel sind auch gerade in einem Alter, wo man richtig gute Angebote kriegen kann, wenn jemand unbedingt will. Und darauf wird man spekulieren, abwarten. Zugangsgerüchte haben wir noch zwei, drei im Schlepptau. Innenverteidigerposition, ich habe es eben schon gesagt. Kaplan, Ahmedjan Kaplan, Ajax, Linksfuß, Innenverteidiger, ist, glaube ich, vor so 2 Jahren ungefähr für roundabout 10 Millionen hingewechselt. Scheint aktuell zu teuer zu sein. Die fragen wohl oder rufen wohl ungefähr 6 Millionen auf. Ist in Köln dann zu viel. Verständlich, war lange verletzt, wenig gespielt. Die Alternative scheint aktuell Kelvin Brackelmann zu sein, wo natürlich die Kwasniok, die Kwasniok-Connection aus Paderborner Zeiten, die ja jetzt noch nicht allzu lange her sind, mit letzter Saison noch heiß zu sein scheinen. So. Deswegen Brackelmann wäre jemand für die Innenverteidigung, wäre aber auch jemand, wo ich sage, der wäre jetzt nicht per sofort irgendwie ein Starter, der müsste auch erstmal sich auf Bundesliga-Level beweisen. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube
Brackelmann wäre sofort Starter.
Die Position wäre ja die LDV-Position von Heinz.
Richtig.
Denn Heinz hat schon gute Bundesliga-Zeiten gehabt. Hat in der zweiten Liga letztes Jahr, wo auch alle gesagt haben, oh ja, hier Backup und keine Ahnung was und Pauli auf dem aufsteigenden Ast und Schmied und hin und her. Trotzdem hat Heinz sich über Phasen festgespielt und mit seiner Erfahrung da imponiert. Und ich glaube, dass ein Brackelmann, best case, ist er direkt da aus der Kalten, hat schon eine Zweitliga-Vorbereitung hinter sich, ist super fit und kann das direkt zocken. Aber würde ich jetzt nicht hundertprozentig von ausgehen. Also wechselt den Brackelmann nach Köln und ohne einen Test ist er bei uns auf dem Markt, wäre ich sehr vorsichtig.
Würde ich sofort kaufen.
Krass. Okay, aber dann haben wir da ja auch eine nicht einschlägige, aber
vielleicht... Ja, aber also mein Punkt ist halt so, er kennt Kwasniok, er kennt System Kwasniok, er hat Qualität, am Ball so. Deswegen ja, glaube ich, dass er sofort spielen würde, wenn er kommt.
Fair. Also hat auf jeden Fall gute Chancen. Ich würde so ein bisschen Vorsicht machen. Anton sagt volle Möhre drauf, da am Ende... wird sich eh zeigen müssen, ob er jetzt kommt, wie heiß das Ding ist. Das wird sich dann die nächsten Tage zeigen. Gregoritsch, auch noch ein Name, der aufgeploppt ist und den ich abschließend hier noch mit reinnehmen wollte. Der ist bei Freiburg wohl ja, absoluter Verkaufskandidat. Auch da Stürmerposition gut und breit besetzt. Ist jemand, der auch in 2, 3 Vereinen schon gezeigt hat, was er an Level haben kann, dass er ein Scorer sein kann. Wäre vielleicht jemand, der, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass du mit Tigges und mit Rondic ähnliche Profile hast, da nochmal ein bisschen mehr Spielwitz, ein bisschen mehr Qualität am Ball reinbringen könnte und jemand wäre, der einfach nochmal Möglichkeiten bietet.
Jo, taucht gerade aber auch überall auf, oder? Auf jedem Transferzettel?
Eigentlich schon, aber ist halt auch ein, ich will jetzt nicht sagen ein einfaches Ziel, aber ich meine, er will spielen. Er hat sich auf Bundesliga-Level bewiesen. Freiburg braucht ihn nicht mehr. Du wirst nicht mehr keine Mondpreise für den zahlen müssen, weil er letztes Jahr auch mehr die Backup-Rolle gegeben hat. Also fände ich schon auch interessant
ja, aus Kölner Sicht. Irgendwohin wird er gehen, hoffentlich irgendwo in der Bundesliga bleiben und dann
yes.
Sind die Spuren halt vielfältig.
So ist es. Dann kommen wir zu unserem Startelf-Steckbrief. Und heute mal an etwas späterer Stelle auch noch zur Vorstellung von unserem Experten des Tages und zwar vom lieben Tim.
Ja, servus Anton, servus Mensch und auch nochmal liebe Grüße an den lieben Janni. Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Teil zum Podcast beitragen zu können und natürlich, wenn es um meinen FC geht, kann ich nicht Nein sagen, das ist einfach so. Ja, ich bin jetzt 6 Jahre bei Kickbase dabei, ich hoffe mit der kleinen Expertise auch Richtung FC dem ein oder anderen Manager einen kleinen Einblick geben zu können und vielleicht aber auch ein wenig weiterzuhelfen. Wir schauen mal, was ihr dabei auch gemeinsam mit auf die Beine stellt und ich denke, das wird eine gute Podcast-Folge, in dem wir dem ein oder anderen insgesamt weiterhelfen können.
So viel dazu. Der liebe Tim ist heute also unser Köln-Experte. Übrigens auch als der allerechte Chong-These auf Discord unterwegs. Also auch da habt ihr wieder einen Experten, den ihr sicherlich in der Folge mal hier und da über den Köln-Channel anhauen könntet, falls es noch Meinungen gibt, die ihr haben wollt, falls er nochmal als Experte gefragt ist. Und ich würde sagen, Anton, bevor wir reingehen, gehen wir auch direkt mal rüber zu seiner Startelf-Prognose.
Ja, kommen wir mal zu der Startelf. Da ist für mich die Systemfrage entweder ein 3-4-3 oder ein 3-5-2 mit dann 10er-Position oder hängender Spitze. Im Tor ist Schwerbeklar gesetzt, guter Backup mit Ron-Robert Zieler. Die Innenverteidigung sollte Timo Hübers auch gesetzt sein und das letzte Vertragsjahr könnte der Martel in der Innenverteidigung spielen. Den dritten Innenverteidiger sehe ich tatsächlich, dass er Neuzugang noch kommt und die Position besetzt. Wir haben noch Heinz und Pauli. Heinz natürlich mit seiner Erfahrung nicht verkehrt. Pauli sehe ich dann auf lange Sicht vorne, aber beide fehlt Stand jetzt noch so ein bisschen Bundesliga-Niveau. Die Außenbahn, da hätten wir dann Gazi Begovic auf rechts. Der hat noch leicht die Nase vorne vor dem norwegischen Neuzugang. Auf links Kaminski oder Pakarada. Ich sehe das gerade 50-50. Da kann man auch würfeln, wer vorne ist. Das Mittelfeld-Duo Johannessen und Kraus, denke ich, ist gesetzt, haben jetzt auch gegen die Fortuna Köln erstmal nicht zusammengespielt. im Mittelfeld, das sollte schon passen. Und dann haben wir die Außenposition oder Flügelposition mit Elmaler, Meiner und Thielmann. Für mich der Einzige, der klar gesetzt ist, ist hinten Meiner, weil er einfach letztes Jahr schon wichtig war. Tiefe Laufwege, bringt die Schnelligkeit mit, kann ein bisschen wirbeln. Ist jetzt auch einer im Team, der einen hohen Stellenwert mittlerweile hat, weil er auch ein kleiner Leader ist. Ob er das Amt des Captains bekommt, bleibt abzuwarten. Und Elmaler und Thielmann waren jetzt beide halt durch die Europameisterschaften noch abgestellt. Und da bleibt dann halt abzuwarten, wo der Weg dahin geht und wer da vorne ist. Je nach System kann halt auch Luca Waldschmidt da noch eingreifen. Das bleibt jetzt aber noch abzuwarten. Nächsten Testspiele schauen, analysieren und das Trainingslager abwarten. Und vorne im Sturm ist Ragnar Ache ganz klar gesetzt. Hat man mit Rondic jetzt auch ein Backup. Vielleicht kommt noch ein Gregoritsch als andere Sturmalternative. Dann denke ich aber auch eher ein Backup und dann bleibt abzuwarten, wer dann ja da vorne vielleicht noch ein bisschen mitmischen will.
Ja, Anton. Also Tims Eindrücke decken sich auch hier und heute wieder einigermaßen mit unseren. Wir würden auch auf einen 3-4-3 spekulieren. Und um da mal anzufangen, Torhüter, Schwebe, ganz klare Nummer. Wir haben schon gesagt, ein bisschen Vorsicht vielleicht walten lassen, wenn ihr da eh nicht die besondere Präferenz in Richtung Schwebe habt, weil Zieler eben vielleicht nicht allzu weit weg ist. Dreierkette davor, Martel Hübers aus seiner Sicht auch safe. Wir haben jetzt auch gesagt, Stand jetzt, wie der Kader aussieht, wird es wahrscheinlich erstmal Heinz machen, haben aber Brackelmann gefettet in Klammern dahinter gesetzt.
Ja, und auch letztes Vertragsjahr von Martel, was mir so nicht bewusst war, macht das Ganze, finde ich, nochmal einen Ticken spannender, weil auch da zählt der FC, glaube ich, zu Vereinen, die nicht Nein sagen können, wenn irgendwas verdient werden kann. Und deswegen würde ich zumindest auf Martel nochmal ein Auge haben. Und auch wenn der auf jeden Fall jemand ist, der, wenn er da bleibt, seine 30-plus-Spiele macht und euch solide Punkte holt, vielleicht nicht mit dem OP reingehen.
Yes, guter Call. Dann machen wir weiter in der Viererreihe da vorne. Das Zentrum aus Kraus und Johannesson sehen wir genauso, sollte gesetzt sein. Seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite. Auf den Seiten haben wir dann rechts das Duell Gazibegovic, Sebulonsen und auf der linken Seite Pakarada mit aus Tims Sicht dem stärksten Konkurrenten in Jakub Kaminski, der dann natürlich relativ offensiv ausgerichtet auf der Seite unterwegs wäre, ne?
Ja, wäre schon, würde mir aber auch gefallen, hat er in Wolfsburg ja auch schon gespielt und zur vollen Zufriedenheit eigentlich gespielt.
Ja, absolut, vor allem, ich erinnere mich Anfangsphase letzte Saison, wo er da auf einmal zum Thema wurde. Da hat er es eigentlich einige Wochen lang wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist dann irgendwann wieder aus dieser Rolle rausrotiert. Aber ja, kann er auf jeden Fall spielen. Bin ich gespannt. Wird ein bisschen auch die Frage sein, will Köln jetzt wirklich viel mit Ball anfangen, viel selber spielen oder sich eher auf Gegner einstellen und vielleicht eher defensiv stehen. Aber selbst dann sind Pakaradas Stärken auch eher mit als ohne Ball. Und da wirst du mit beiden nicht drumherum kommen, auf links eher die spielstarke Option zu haben und vielleicht hier und da ein paar kleine Lücken in Kauf zu nehmen in der Defensive, oder?
Ja, denke ich auch. Also ich bin nach heute schon überzeugt davon, dass Köln mit Ball was machen will und dass Pakarada so auch kein so krass schlechter Fit wäre. Sehe natürlich in ihm nicht den übertriebenen Rauf- und Runter-Marschierer wie vielleicht ein Gazibegovic. Also tendenziell schon links die spielstärkere Seite der Kölner.
Absolut. Dann haben wir die Dreierreihe vorne und auch da waren wir uns einig, waren wir uns intern einig und auch Tim ist damit aufgesprungen und hat gesagt, Ache vorne drin, meine auf der einen Seite safe, andere Seite sehr umkämpft. Da haben wir es jetzt auch schon einmal ja, ordentlich durchseziert. Kainz, Kaminski, Elmala, wohl die drei Optionen, die man da auf dem Schirm haben sollte. Ja, macht mit, was ihr wollt. Kainz wahrscheinlich ein bisschen relevanter als gedacht. Kaminski, Elmala vielleicht ein bisschen gefährlicher als gedacht. Was ihr am Ende zahlen wollt oder ob ihr da die Finger von lasst, ist eure Entscheidung.
Stand jetzt, Team zur Losung. Ich weiß, Take or Toss machen wir später eh noch. Du bekommst Köln-Spieler zugelost. Behältst du jemanden?
Ich behalte Martel und Hübers.
Ja.
Ich behalte vielleicht einen Johannesson, würde ich mir gut überlegen.
Ja.
Und ich glaube, da wird schon eng.
Kainz auch nicht, oder was?
Kainz ist mir zu unsicher mit den zwei starken Konkurrenten auf der Seite. Selbst wenn er startet, dann ist das eigentlich ein Wechsel nach 60, 65 Minuten.
Mhm. Ja, auf Kainz würde ich schon fast schielen, ehrlich gesagt. Also nicht irgendwie auf ein Overpay, nicht irgendwie auf krass drauf bieten. Aber wenn ich den bekomme, zum Marktwert oder zugelost, dann stimmt, wäre das jemand, günstig, ne? den ich nicht irgendwie leichtfertig am Anfang abgebe, wenn ich einen Standard- und Elberschützen bekomme.
Ja, fair. Also ich finde es trotzdem schwierig bei Kainz, aber gerade zu 4,5 Millionen ist das noch völlig in Ordnung. Und der wird natürlich
der ist demnächst, billiger als ein Said Elmala.
Der wird demnächst natürlich auch noch steigen, wenn langsam so durchsickert, ey, Standardschütze, wird ein Wörtchen mitreden und so weiter und so fort. Ja. Die Köln-Bubble ist sehr groß, also da wird es schon auch bergauf gehen, deswegen Kainz wahrscheinlich alleine aus dem Marktwertaspekt auf jeden Fall auch erstmal mitnehmen.
Ich sehe gerade auch Kainz bei uns in den Startelf-Prognosen noch gar nicht aufgestellt. Vielleicht ist das auch eine Erkenntnis, die wir den Kollegen weitergeben, dass sich da nochmal was dreht, weil bei uns sieht es aktuell noch mit Waldschmidt in der Startelf vorne drin aus.
Ja, und davon sind wir aktuell relativ weit weg nach heute.
Vermutlich.
Vermutlich. So ist es. Das ist die Startelf, die wir Stand jetzt erstmal predicten. Du hast schon gesagt, Anton, morgen Leicester, der Test wird auf jeden Fall nochmal ein kleiner Gradmesser. Da wird man nochmal einen Blick drauf haben müssen. Und dann auch die Tests gerade hinten raus gegen Bergamo und Co. werden ein sehr, sehr deutlicher Fingerzeig werden. Aber bis dahin sind das wahrscheinlich erstmal die Jungs, die ihr im Blick haben solltet. Bevor wir dann aber auch jetzt weitergehen zum MVP-Call. Und gerade den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich bin gespannt, was Tim sagt.
Ja, die Wahl zum MVP ist für mich relativ eindeutig. Ich gehe tatsächlich mit dem Neuzugang aus Düsseldorf, mit Isaac Johannessen, weil ich einfach glaube, dass er sehr viele Aktionen haben wird, sowohl offensiv als auch defensiv seine Akzente haben kann durch gewonnene Zweikämpfe oder wichtige Bälle nach vorne. Dahinter sehe ich dann Schwäbe und Ache, die, denke ich, selbsterklärend auch favorisiert sind auf den MVP-Titel. Aber mein Call ist tatsächlich Johannessen.
Tim scheint sehr viel auf seinen FC dieses Jahr zu halten, oder?
Tim hat Bock, Mann. Tim hat richtig Bock. Und ich weiß, dass Tim aka Chong These auch ein passionierter Challenge-Spieler ist, der auch letztes Jahr mal einen Spieltag brutal rasiert hat und dann bei uns Aufstellungen über YouTube durchgegeben hat. Das heißt, hier Johannesson vielleicht eventuell auch jemand, den Tim öfter mal bei Rush aufstellt. Ich habe, so, wir haben es in den letzten drei Folgen schon gemerkt, ich bin mehr der defensive Manager, ich bin nicht krass überbordend und confident mit irgendwelchen riskanten Spielern. Mein MVP-Call ist Hübers.
Ja, gehe ich mit. Ich muss sagen, selbst wenn wir jetzt sagen nach heute, ey, Köln will viel mit Ball machen und spielt vielleicht einfach auch eine saubere Kirsche da, dann finde ich den Johannesson-Call gar nicht so off. Also wenn das Spiel funktioniert und das Kwasniok-System funktioniert, dann ist das auf jeden Fall ein valid Call, der irgendwie aufgehen kann. Dafür muss es sehr gut laufen. Aber selbst dann finde ich Ache einen krassen Call. Ache muss mindestens 13, 14 Buden machen, um MVP zu werden.
Johannesson war der Call.
Ja, ja, aber er hat gesagt, er hätte dahinter dann auch Schwäbe und Ache noch auf dem Schirm gehabt. Und Ache muss 13, 14 Buden machen.
Ja, vor allem, was das halt wäre. Also, das würde ja auch gleichbedeutend sein mit, wenn einer von denen MVP wird, wird Köln auf jeden Fall besser abschneiden als Platz 14.
Ja.
So, weil wenn jemand aus der Offensive oder aus dem offensiven Mittelfeld da so krass abreißt, dann bist du auf einmal gut mit dabei in der Bundesliga. Und das sehe ich auch nicht, deswegen bleibe ich bei Hübers.
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer Tims Dauerbrenner ist und könnte mir vorstellen, dass wir da eher auf einen Nenner kommen.
Ja, beim Thema Dauerbrenner denkt man auch wahrscheinlich ziemlich schnell wieder an Erik Martel, der letzte Saison toll gespielt hat, sich auch, denke ich, beworben hat für größere Vereine, auch wenn er jetzt wahrscheinlich der Markt nochmal eine andere Sache ist. Ich sehe aber wieder Erik Martel als Dauerbrenner und wahrscheinlich auch in Kombination mit Tom Kraus, wenn er die vielen Minuten im Mittelfeld neben Johannessen bekommt. Da ich Johannessen jetzt als MVP genannt habe, lasse ich ihn mal bei den Dauerbrennern weg. Kraus als auch Martel, beide Kilometer- und Minutenfresser, und ich glaube, dass man mit beiden einfach nicht viel falsch machen kann.
Erik Martel, wenn er bleibt, let's go, 33 Spiele.
Da gehe ich auch voll mit, und da wäre es mir zum Beispiel auch zu riskant, irgendwie Schwäbe als Dauerbrenner zu nennen, was man mit einem Keeper natürlich machen könnte. Aber ich habe die Angst, dass wenn es bei Köln 8 Spieltage nicht gut läuft, wenn Köln nach der Hinrunde auf Platz 16, 17 steht, dass du dann auch mal die Bremse ziehen könntest und sagen, ey, aber jetzt packe ich mal Ron-Robert Zieler, der einfach auch eine unbestreitbare Qualität hat, rein, um einfach irgendwas zu ändern. Und deswegen wäre mir die Keeper-Position für einen Dauerbrenner sogar zu riskant in Köln.
Ja, wäre sie sogar, aber auch abseits davon finde ich es hier auch schon geiler, wenn wir mit einem Feldspieler gehen, weil Torwart natürlich immer so ein No-Brainer-Call ist. In der Regel in Köln sogar nicht mal das.
Dauerbrenner-Position ist ja auch das, wo wir sagen, das sind die Stützen der Mannschaft. Siehst du abseits von Hübers noch Stützen der Mannschaft, die man sich ohne Probleme reinhauen kann? Wo sind die Positionen, wo qua Rotation die Finger von gelassen werden?
Meiner, das war's.
Meiner?
Meiner.
Und der Rest
meiner, ist? Meiner, wenn er fit bleibt, ja gut. Also Stützen der Mannschaft ist für mich was anderes, als werden nicht in diese klassische Rotation fallen. Also ich glaube, dass ein Meiner und ein Ache zum Beispiel eine zu hohe Klasse, Stand jetzt, wie der Kader aussieht, haben, als dass du die irgendwie oft raussetzen wirst, weil ich schon auch denke, dass du da auf jeden Fall die ganze Saison ein Thema haben wirst, dass du versuchst, irgendwie in ruhige Fahrwasser zu kommen. Und diese Calls sind für mich aber nicht gleichbedeutend mit Stützen der Mannschaft. Da würde ich vielleicht einen Meiner reinzählen. Da würde ich bei einem Ache zum Beispiel gerade sagen, mal schauen, wie das läuft. Mal schauen, wie gut der dann ins Spiel integriert ist. Das ist auf jeden Fall jemand, der funktionieren muss, damit das Kölner Spiel funktioniert. und der viel gesucht werden wird und viel festmachen wird tendenziell und solche Geschichten. Aber Stützen der Mannschaft sind für mich aktuell Schwäbe, Hübers, Marcel und potenziell ein Meiner.
Okay, worauf ich so ein bisschen drehen wollte, so wen wir wie safe sehen, wo wir die bei uns in den Startelf-Predictions, wo wir die Punkte sehen, wo Spieler rausrotieren könnten. Und bei uns sind das gerade Gazi Begovic, die beiden Zehner hängenden schwimmenden Zehnerpositionen und der linke Innenverteidiger. Und das ist es für mich eigentlich auch. Plus Kraus, weil ich sehe, dass du, wenn du einen Hüseyin Bašić weiterhin da behältst, auch dem ab und zu mal einen Starter geben kannst.
Und linke Schiene gar nicht?
Doch, linke Schiene auch. Sorry. Würde ich noch adden. Also ich würde Kraus adden, ich würde linke Schiene adden und dann hast du auf einmal...
Dann bist du doch nur noch bei denen, die ich genannt habe eigentlich.
IV, Johannesson, Meiner, Ache, Torwart. Ja,
ja, okay. Ja, gut. Ja, Johannesson.
Aber das wären die, fair, wo ich sage, die will ich auch nicht unbedingt im Team haben, weil es halt Köln ist.
Aber kannst du.
Aber machen. Die packe ich mir am Anfang rein, weil ich ein Team brauche, das Punkte holt.
Absolut. Von den absoluten Bänken, die Punkte holen, zum Player to Watch, der vielleicht ausbricht und überraschend punktet.
Ja, beim Player to Watch muss man definitiv Said Elmaler nennen. Ich meine, die U19, er hat jetzt ganz klar gezeigt, wo die Richtung bei dem hingehen kann. Kwasniok hält selber auch sehr, sehr viel von dem. Ich sehe den auch als einen Spieler, den man in naher Zukunft, denke ich, auch wieder für viel Geld verkaufen kann. Die Vertragsverlängerung jetzt hat einmal mehr gezeigt, welchen Weg wir als FC wieder gehen wollen. Und da bin ich dem Kessler auch sehr dankbar, dass er da endlich das macht, was sich viele Fans jahrelang gewünscht haben. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, ich glaube schon, dass der ein kongenialer Flügelpartner oder Außenbahnspielerpartner werden kann von Linden Meiner. Und ich hoffe, dass sie dann vorne den Stürmer Ache gut finden können oder selber dementsprechend mit ein, zwei Aktionen ein bisschen wirbeln können. Das ist das, was uns, denke ich, jahrelang einfach gefehlt hat. Flügelspieler, die einfach auch mal ein bisschen wirbeln und für Unruhe sorgen. Und da sehe ich ihn zusammen mit Linden Meiner definitiv als Spieler, die man so mal ein bisschen im Auge haben sollte.
An Said Elmaler kommen wir hier, glaube ich, nicht vorbei, Anton, oder?
Ich finde auch, da sind wir uns alle krass einig. Also ich finde, vom Rest weißt du sehr gut, was du ungefähr erwarten kannst. Aber von Said Elmaler kannst du gerade auf die Rückrunde gemünzt, wo man sich dann eventuell irgendwie auch mal eine Phase lang irgendwo reinspielen kann. Ich finde, von dem weißt du nicht, was du bekommst. Das kann die erste Saison mit, keine Ahnung, 20 Einsätzen, 4 Startern, 16 Mal eingewechselt werden. Es kann aber auch sein, dass du halt dann irgendwie über eine starke Phase dich einfach in die erste Elf mal für 3-4 Spiele reinspielst und da so die Punkte holst. Jetzt gerade, wie schon gesagt, 6-2 ist Quatsch, aber der wird tendenziell eher fallen. Und wenn er dann irgendwann der 1-2-Millionen-Spieler ist, dann kann das gerade für Leute, die auch nicht nur mit der komplett nüchternen Kickbase-Brille aufs Ganze drauf, sondern auch Bock haben, irgendwie einen geilen Zocker zu haben, der dann 15:30 in der Konferenz 2 Spieler auswackelt und das Ding da oben in den Knick hängt, kannst du halt richtig Bock haben mit dem.
Ja, auch heute beim Training hatte er schon, dafür, dass es auch jetzt sein erstes Training war, wenn ich richtig informiert bin, also er hat ja noch Sonderurlaub nach dem Turnier und ich glaube, er ist gestern tatsächlich erst angekommen, hatte jetzt heute seine erste, vielleicht auch schon zweite, dritte Einheit, ich weiß es nicht ganz genau. Dafür hat er schon einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, 2-3 Dribblings zur Mitte mit stabilen Abschlüssen dabei gehabt. Also die Anlagen sind auf jeden Fall da. Bis jetzt hat er natürlich nur niedrigklassig gespielt. Die U19-EM, dass er da schon so frei dreht, war eigentlich schon eine Riesenüberraschung. Und auch von da, sage ich, ist es nochmal ein anderes Level, dass du auf Bundesliga gegen wirklich wuchtige, kantige, ausgebuffte Verteidiger wirklich bestehst. Deswegen, es wird abzuwarten sein, wie er sich dann jetzt auf dem Level beweist. Aber die Anlagen sind da und der kann natürlich auch gerade mit der Zeit, wenn er die Erfahrung jetzt sammelt in den nächsten Wochen und Monaten, richtig Spaß machen. Deswegen gehen wir da auch mit Elmaler und hören uns zum Abschluss dieser Kategorien noch die Punktefalle von Tim an.
Die Punktefalle gestaltet sich also ein bisschen schwieriger, weil ich denke, es gibt viele Spieler, die eine Punktefalle werden könnten. Gerade genannter Linden Meiner, wenn der nicht viele Aktionen hat, hat er in Liga 1 bei Kickbase schon mal gezeigt, dass er da nicht unbedingt der Spieler ist, der viele Punkte macht. Aber als klassische Punktefalle würde ich jetzt keinen einzigen Spieler nennen wollen, sondern eine Position beim FC und das sind die beiden Schienenspieler, rechts als auch links. Da ich einfach glaube, dass die Rotation hier wirklich stark einschlagen wird und man nicht diesen einen festen Spieler hat. Ich würde es mir sehr wünschen, weil eigentlich ist im Spielsystem Kwasniok eine gute Upside für die Schienenspieler da. Das hat man ja in Paderborn, denke ich, ziemlich gut gesehen. Allerdings hat man jetzt auf rechts mit Gazi Begovic und dem neuen norwegischen Rechtsverteidiger 2, die wirklich stark sind und ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass die Position klar mit einem Spieler besetzt sein wird, sondern dass es auch da viel Konkurrenzkampf geben wird. Und da würde ich persönlich die Finger von lassen.
Finde ich insgesamt auf jeden Fall valide Calls. Also Schienenspieler gehe ich rechte Seite auf jeden Fall mit. Linke Seite wird sich zeigen, wer es dann am Ende macht. Je nachdem, also einen Paccarada zum Beispiel, wenn du wirklich ein relativ ballbesitzorientiertes Spiel hinbekommst, dann sehe ich da schon auch Punktepotenzial. Jetzt nicht in absurden Maßen, klar, aber auch solide. Deswegen rechte Schiene gehe ich auf jeden Fall mit. Linden Meiner finde ich auch einen guten Call. Also das ist hier einfach mal, dass hier einfach mal ein bisschen dafür sensibilisiert wird, weil ich glaube, Meiner wird so als der Spieler von Köln einfach wahrgenommen. Und da ist auch Teil der Wahrheit. Auch letztes Jahr in der Aufstiegssaison hatte Meiner seine 30 Punkte, 40 Punkte Auftritte dabei, wenn wirklich einfach mal tote Hose war. Und da ist, also Meiner ist wirklich der Prototyp Flügelspieler, der den 400er, aber auch 20 Punkte machen kann.
Ja, ich glaube, für alle Zweitliga-Manager ist es halt eine ein Ticken schwere Aufgabe, das, was man letztes Jahr von Köln bekommen hat, so ein Ticken auf, soll ich noch dreimal Ticken sagen? So ein bisschen auf Erstliganiveau anzupassen und hoch zu skalieren, weil klar, letztes Jahr hast du als Team, glaube ich, ungefähr 43.000 Teampunkte gemacht. Jetzt als Abstiegskandidat wirst du halt wahrscheinlich irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Teampunkten landen und muss dann eben auch bei allen Spielern, egal ob das ein Johannesson ist, der 3-8 gemacht hat, egal ob das ein Paccarada ist, der 3-8 gemacht hat, musst du halt überall ein bisschen einschätzen können, was da im Endeffekt auf Bundesliga-Niveau rauskommt. Und bei einem Paccarada zum Beispiel, wenn er da bleibt, wenn er spielt, dann sind das für mich auch nicht mehr als
60, 65.
Boah, 1,7 bis 1,9 Gesamtpunkte, 1.700, 1.900.
Ja, das wären also 50, sowas. 60, 65, ja. Ja, irgendwo da würde es sich wahrscheinlich einpendeln. Was aber zu einem
Marktwert... Wenn überhaupt. Also wir hatten ja auch schon das eine Bundesliga-Jahr Paccarada in Köln, das halt gar nicht geklappt hat.
Aber da hat Paccarada auch nicht mal
konsequent Chance bekommen. Gespielt. Ja, fair.
Also, ja, ich denke schon, also ich glaube, wenn Paccarada seine 30 Spiele macht und sich da wirklich nachhaltig durchsetzt auf der linken Seite, dann denke ich schon, kann man mit so einem 60er-Schnitt rechnen und dann wären wir bei so 2000 roundabout. Also die würde ich dann schon sehen, aber ja, deswegen haben wir ja eben gesagt, auf jeden Fall, auch wenn er sich durchsetzt, in Maßen, deswegen an sich ja. Völlig valide Calls von Tim. Wen ich noch reinwerfen würde und wer für mich sogar alle anderen da outperformen im negativen Sinne würde, wäre Ragnar Ache für aktuell 13,2 Millionen. Das ist jenseits von Gut und Böse.
Ja, Sir Reginald Ache wird nicht so viel scoren wie in der zweiten Liga und deswegen ist auch das jemand, der für die Hinrunde auf jeden Fall für mich persönlich keine Relevanz hat. In der Rückrunde mit einem anderen Marktwert können wir nochmal neu drüber reden. Gerade nach einem Soft Reset ist der für vernünftige 5 bis 7 Millionen wieder jemanden, mit dem ich planen würde, aber nicht für solche Preise gerade.
Ja, gehe ich absolut mit. Anton, wir kommen zur Kaderübersicht. Take or toss, du kannst wieder losfeuern. Wir starten in der Kiste mit Matthias Köbbing.
Ja, toss.
Schwäbe.
Ich tosse auch da wieder.
Zieler.
Toss.
Übrigens mit 5,7 Millionen auch viel zu teuer als Spekulation. Ja. Viel zu teuer. Gazibegovic.
Toss.
Heinz.
Solange noch kein neuer linker Innenverteidiger kommt, take ich ihn.
Hübers.
Take ich.
Kilian.
Tosse ich.
Paccarada.
Auch zu teuer, gell?
6-4.
Ja, toss.
Pauli.
Toss.
Pauli übrigens heute auch verletzt rausgegangen, runtergehumpelt, wirklich direkt Richtung Kabine. Muss man mal abwarten, was die Diagnose dann sagt. Aber sah jetzt nicht unbedingt danach aus, als ob der morgen wieder auf dem Platz steht, oder?
Ja.
Schwierig. Dann haben wir Joel Schmid.
Toss.
Sibulonsen.
Zu wenig gesehen, deswegen toss, kleines Geld mitnehmen, weil am Anfang jeder Cent zählt.
Neo Telle.
Toss.
Christensen.
Toss.
El Mala.
Toss, zu teuer.
Hussein Basic.
Toss.
Johannesson. 9,5.
Arg teuer. Arg teuer. Zulosen halten, erst neuen Spieler kaufen und taken dann tossen.
Keins.
Taken.
Kaminski.
Tossen.
Kraus.
Mag das?
5.
Defensiver Sechser ist kein Kickback-Spieler, tossen.
Martel.
Taken.
Thielmann.
Tossen.
Waldschmidt.
Toss.
Ache.
Toss.
Meiner.
6-8. Nee, auch da nicht.
Rondic.
Ja, kurz zu Meiner. Ich tosse.
Punkt.
Ja, ich überlege gerade, aber eigentlich du wirst nicht drum rumkommen, auch Spieler am Anfang reinzupacken, wenn du in der vollen Liga spielst, die du eigentlich nicht in deinem Kickbase-Team haben willst.
Und weiteres Argument, Stürmer.
Ja.
6-8, kein Overpay, aber mal mitnehmen.
Taken mit Bauchschmerzen, wenn ich ihn nach der zweiten Länderspielpause noch habe, bin ich ein
schlechter Manager.
Schlechter Manager.
Rondic?
Toss.
Tigges?
Toss und Augen offen halten, weil ich in der zweiten Liga eventuell noch einen Stürmer brauche.
Sehr gut. Dann haben wir damit auch abschließend nochmal die mehr oder weniger kurze Abhandlung des ganzen Kaders bekommen. Und wie Anton da planen würde, damit gehen wir dann mehr oder weniger zum Outro, haben da auch von Tim natürlich nochmal eine Gesamteinschätzung und da hören wir zuerst rein, bevor wir dann die letzten Worte haben.
Ja, abschließend kommen wir noch zum Gesamteindruck. Ich denke, in Köln ist ja immer positiv und optimistische Stimmung, das muss man ja ganz klar sagen. Ja, aber ich glaube, dieses Jahr ist es auch einfach begründet, weil Thomas Kessler einfach eine hervorragende Arbeit macht. Auch mit Kwasniok vielleicht ein Trainer da ist, der vom Spielstil ganz gut zum FC passt. Menschlich muss man mal gucken, ob das auch alles weiterhin so stimmig bleibt, wie es jetzt gerade ist. Man kann sich als FC-Fan nur wünschen, dass aus den Talenten endlich was gemacht wird und später auch Geld gemacht wird. Wir sind halt ein Ausbildungsverein, das müssen wir auch sein. Anders geht das halt heutzutage dann auch nicht mehr. Und ja, ich denke, wenn man kontinuierlich gut arbeitet und die ersten Spiele jetzt nicht direkt in den Sand setzt, trotz, finde ich, keinem einfachen Programm, kann schon ein guter Platz im Mittelfeld, unteres Mittelfeld so drin sein. Hauptsache, man hat einfach frühzeitig wenig mit dem Abstieg zu tun. Wir müssen gegen den Abstieg spielen. Das muss unser Saisonziel sein, dass wir da den Abstieg vermeiden. Alles andere ist unrealistisch. Aber man kann sehr positiv, denke ich, in die Saison blicken, weil es auch andere Vereine gibt, die meiner Meinung nach eher schwächeln können.
Ich mach's kurz von meiner Seite, Anton. Früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben, glaube ich nicht dran. Ich glaube aber dran, dass Köln am Ende drin bleibt. 14.
14.
15.
Ui. Auch 15. finde ich gut. Erstmal nochmal, ich habe gerade kurz Augen zugemacht. Weißt du, wie Tim klingt?
Nee.
Er klingt wie Lukas Kwasniok.
Wow.
Er klingt wie der Coach, Mann.
Wow. Freunde, das sind die Takes, die wir hier nämlich aus allererster Hand gekriegt haben.
Nein, zurück zu den Plätzen. Ich habe mir 4 wieder aufgeschrieben.
Nein, fang nicht so an.
Ich habe vorgearbeitet und das, was ich vorgearbeitet habe, werde ich nicht einfach in Müll schmeißen. Meine Plätze, die ich mir als Range aufgeschrieben habe, ist 14 bis 17. Mhm. Das heißt, ich finde auch 14 ist nicht unmöglich.
Ja.
Aber ich habe gestern schon St. Pauli auf die 16 gepackt, gell? Ja, 15 sticht. Ich gehe auch mit 15. Klassenerhalt.
Ja, siehst du mal. Dafür, dass du gerade hier noch losgelegt hast.
Was?
Passt es dann doch.
15?
Ja, ungefähr so. Nee, okay. Also ich glaube, auch da gehen die Meinungen von uns und Tim jetzt oder von Tim und uns nicht so wirklich weit auseinander. Also es wird sicherlich eine Saison, wo du unten oder den Blick nach unten richten musst. Es wird nach den Eindrücken heute vielleicht eine etwas punktereichere Saison grundsätzlich, als wir gestern noch gedacht hätten. Ich finde, wie gesagt, von den Teams, die wir jetzt beobachtet haben, hat Köln mich am positivsten überrascht, wenn man es jetzt mal so worden möchte. Und mehr habe ich an der Stelle auch gar nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Bock drauf eigentlich, dass die Kölner punkten und man da mal ein, zwei irgendwie von reinholen kann. Also ich würde es ihnen gönnen. Anton, du bekommst die letzten Worte wie immer.
Ich habe noch ein bisschen was auf der Pfanne. Ich habe nämlich gerade angefangen zu überlegen, mit diesem Ganzen, wo ich Mannschaften hinpacke und predikte, dass ich da irgendwann Krach mitbekomme, wenn ich aus diesen Ranges immer rausgeschmissen werde von dir, weil ich eigentlich irgendwie mich schwer tue, Teams auf 17 und 18 zu schmeißen und so. Und bin ich irgendwie weiter in meinem Denken gekommen und habe überlegt, wer von diesen Teams, die ich unten drin sehe, also HSV, Heidenheim, St. Pauli, Köln, wem von denen traue ich am ehesten 10 Tore-Stürmer zu?
Köln?
Köln.
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 Also 14 sogar, oder was?
Nein, ich gehe nicht hoch, aber ich will einfach nochmal hier Leute, die vielleicht Köln zugeneigt und noch skeptisch sind, allgemein nochmal ein gutes Gefühl hinten rausgeben, dass wenn ich mir unten irgendjemanden holen muss oder unten Teams brauche, die nach vorne spielen, dann sehe ich den offensiven Output gerade ehrlich gesagt am ehesten in Köln, weil ich weiß nicht, wer in Heidenheim 10 Tore machen soll. Ich weiß nicht, wer bei St. Pauli 10 Tore machen soll. Ich weiß nicht, wer in Hamburg 10 Tore machen soll, weil auch da ich noch gar nicht weiß, wer Stürmer spielt, ob Glatzel oder Paulsen. Und ich weiß aber, dass wenn jemand in Köln 10 Tore macht, dass das Ragnar Ache ist.
Ja, ich muss sagen, mit Abstrichen, weil Hamburg sehe ich schon ähnliches Potenzial vorne drin wie in Köln, gehe ich das absolut mit. Aber am Ende des Tages sticht das ja ungefähr unsere Prognose dann, oder?
Ja.
Passt. Also, jetzt musst du auch hinten raus nochmal was sagen und die Hörer verabschieden, bevor ich hier jedes Mal sage, du kriegst die letzten Worte und dann doch nochmal drüber laber.
Ja, ich habe die letzten Worte und Assoziationen.
Oh, wir fuck, immer Assoziationen.
Ja, du musst nochmal reinlabern. Aber ich habe mir eine Rutsche aufgeschrieben. Wir können abwechselnd reingehen. Am Ende packe ich nochmal drauf. Ich fange an. Marcel Risse, Freistoßtore. Das ist der erste FC Köln.
Boah. Marcel Risse, dieser eine aus 35 Metern,
nicht nur dieser
der
eine.
Am Ende so wegzieht. Ja, aber ich habe den einen, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, gerade auf
dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach und DFB-Pokal gegen Hoffenheim, ja. Copy-Paste und
Gibi. Ja. Meine erste Assoziation, wir brauchen ja jetzt nicht irgendwie mit dem absolut super offensichtlichen kommen, aber wenn ich Richtung Spieler denke, ist es Milivoja Novakovic.
Ja, ist geil, ist sehr, sehr geil. Novakovic gefällt mir gut. Damit ich was ein bisschen, weißt du, man macht ja so Feedback immer so, sag was Gutes, was Schlechtes, was Gutes.
Ja.
Jetzt sage ich was ich sauwitzig finde, aber der stinkende Geißbock Hennes. Aus dem Zweitliga-Podcast mit Janni und Tusche. Ich hoffe, dass du das ganze Spiel 90 Minuten vor diesem Hennes sitzt, weil der riecht so stark.
Ja, fair.
So,
fair.
Damit gehe ich.
Meine zweite Assoziation, und da lande ich wieder bei einem Spieler. Ich habe, wenn ich an Köln denke, eigentlich auch immer Anthony Modest mit seiner beschrifteten Sonnenbrille vor Augen.
Ist geil. Modest habe ich auch auf dem Zettel, aber gebe ich dir. Modest adde ich noch, wie sie gegen Bremen 6-1 verloren haben. Die Bremer haben dann Modest-Song angefangen zu trällern, was es ja auch gab, was krank big war. Und Modest kommt nochmal aus dem Bus und winkt allen glücklich, obwohl die gerade 6-1 Rutsche bekommen haben.
Ja, stark.
Mann, hohe Ergebnisse Köln-Werder ist ein Ding, gell?
Ja.
Das 7 zu 1, wo Köln gewinnt, Steffen Baumgart davor die Aufstellung hochschickt Bremen noch sagt, ey, der schickt uns zwei Tage davor die Aufstellung und die geben uns 7 Dinger. Ist auch da, wo Tigges seine 350 Punkte gemacht hat gegen Bremen. Also wenn Bremen
Das war, als wir auf der endlich wieder Bundesliga-Tour waren.
Geil.
Doch.
Also wenn Bremen...
Da saßen wir in Köln in der Kneipe, wenn ich mich gerade nicht irre.
Wenn Bremen dieses Jahr gegen Köln spielt, habe ich ein Auge drauf.
Stark. Ja. Dann ist meine dritte und letzte Assoziation, ja, komme ich nicht dran vorbei, da Trömmelsche.
Trömmelsche ist geil. Ich habe noch einen zweiten Song, denn ich bin nur eine Kölsche Jung.
Auch stark.
Auch sehr, sehr geil. Dann natürlich passend dazu LP10.
Ja, ist normal, natürlich.
LP10 weitergemacht mit Köln hat einen Torschuss. Köln verliert, keine Ahnung, 12-13 gegen...
Oh, ich habe noch was Krasses.
Gegen Dortmund 5-0 und irgendwann in der 82. landet Podolski den ersten Torschuss für Köln und der Kommentator flippt aus. Köln hat einen Torschuss, das werden die Statistiker als Abschluss. Sehr, sehr funny. Wer das nicht kennt, muss da auf jeden Fall mal Köln Torschuss Dortmund oder sowas bei YouTube reinhauen.
Ja, und bevor du vielleicht jetzt noch mehr auf dem Kerbholz hast, was irgendwie auch positiv assoziierbar ist, muss ich nochmal reingehen mit einer Erinnerung und zwar Köln gegen Dortmund. Da ist es mir eben gekommen, als du darüber geredet hast. Es müsste eine der Saisons gewesen sein, wo Dortmund entweder Meister geworden ist oder kurz oder knapp gescheitert ist, nach den 10er, 11er, 12er Jahren. Köln gegen Dortmund, ich weiß nicht, ob 0-0 oder 1-1, auf jeden Fall Sahin und Podolski haben sich sehr lieb gewonnen über die ganze Partie. Und Sahin, wenn es dann, glaube ich, 90+3 oder so, höchstpersönlich einen Freischuss über die Mauer in den Giebel, rennt bis zur Mittellinie, Vollsprint und auf beiden Knien rutscht er vor Lukas Podolski her, hat den Zeigefinger vor dem Mund und gut, das ist natürlich auch jetzt mit Dortmund-Background easy von der Lippe erzählt. Ich glaube, für alle Kölner war das dann nicht ganz so geil, aber auch iconic.
Ja, und mein letzter Punkt, mein All-Time-Lieblings-Kickbase-Spieler von den Kölnern und es wird random, weil es ist einfach John Córdoba.
Das ist krass. Das ist krass und da habe ich überhaupt nichts zu sagen, ehrlicherweise. Aber was ich zu sagen habe, Anton, du spazierst hier jedes Mal mit deiner 4-Plätze-Range rein. Und wir sagen drei Assoziationen zu einem Verein und du rasselst mir hier nochmal so ein Gedicht wie am Anfang runter und hast da 8 Takes dabei. Das geht so nicht. Also die nächsten Tage, morgen machen wir den Podcast noch zusammen. Das schon mal als kleiner Ausblick. Morgen bin ich nämlich in Herzogenaurach, hoffentlich, höchstwahrscheinlich, alles noch so ganz bisschen auf der Kippe. Und sammle Eindrücke von Union Berlin. Im Anschluss werden Anton und ich nochmal einen Podcast hier zum Besten geben. Ich möchte aber die Tage danach, wenn ich mir das genüsslich anhöre, was du und Julia hier produzieren...
4-Punkte-Rutsche behalte ich bei.
Möchte ich keine 4-Punkte-Rutsche hören oder meinetwegen 4-Punkte-Rutsche, aber dann auch nochmal festlegen. Und ich möchte von euch beiden jeweils 3 Assoziationen zu jedem Verein haben.
Ja, das ist Quatsch. Also, dass ich mehr als 3 mache, das gebe ich dir, das ist Quatsch. Da muss man schon mal so fix sein, sich da zu beschränken, ein bisschen runter zu skalieren. Aber 4-Punkte-Rutsche ist, finde ich, das gehört zu einer kompetenten Einschätzung dazu.
Ja, gibt
nur ein Team in der Liga, bei dem du nur einen Platz von mir bekommst und keine Range.
Ja, und zwar auf der 1.
Richtig.
Ja. Gut, also Freunde, das war's für heute. das war unser Porträt des ersten FC Köln, relativ, ja, was heißt früh in der Vorbereitung. Also es sind ja schon erste Tendenzen auf jeden Fall erkennbar. Für eure Ligen waren hoffentlich ordentliche Mehrwerte dabei. Und damit verabschieden wir euch dann, ja, wahrscheinlich in den wohlverdienten Feierabend, bis der Schinken hier oben ist. Wir sind weiter auf Achse und melden uns dann morgen mit frischen Eindrücken von den Eisernen.
Yes, so ist es. Macht's gut.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn's dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.